wer würde denn überhaupt mit Kriminellen verhandeln von ihm?
Vielleicht auch die Frage
Richtig.
anders gestellt, wer würde denn Lösegeld bezahlen wollen?
Okay.
Das ist halt die Frage, ob sie es müssen oder nicht. Andersrum gesprochen, wer wäre sozusagen in der Fraktion zu sagen, die würden überlegen, lieber Lösegeld zu bezahlen, als zu sagen, ich kümmere mich, dass ich an die Daten sonst rankomme?
Willkommen bei Cybersecurity ist Chefsache, dem Podcast, der die digitale Welt auf den Prüfstand stellt. Cyberattacken nehmen rasant zu und Daten sind das wertvollste Gut der modernen Welt. Doch wie schützen wir, was uns am wichtigsten ist? Mit den neuesten Erkenntnissen, effektiven Strategien und praxisnahen Tipps zeigen wir, wie der digitale Raum sicherer gestaltet werden kann. Denn eines ist klar, Sicherheit ist nicht verhandelbar. Sie ist Chefsache.
Wir möchten heute speziell mal darüber sprechen, warum die Wohnungsgesellschaften oder auch Immobiliengesellschaften jetzt schon auf Cybersecurity achten sollten, beziehungsweise warum jetzt schon jeder davon betroffen ist. Ist ja auch mal die Frage, wer ist davon betroffen? Und wir wollen danach dann auch spezieller nochmal in das Thema abtauchen, wie kommuniziert man eigentlich mit Tätern? Weil das stellen sich auch immer viele so einfach vor. Wird ja mal in den Pressen gezeigt, hier, ich habe jetzt so ein Erpresserschreiben und dann schicke ich mal eine E-Mail und dann wird das alles gut. Ja, ganz so ist es leider nicht. Wie auch berichtet, freuen wir uns natürlich auch auf Fragen. Das ist ein Live-Podcast in dem Sinn, dass wir auch auf Fragen drauf eingehen. Aber bevor wir eingehen, würde ich sagen, Ann-Kathrin, erzähl doch mal ein bisschen was, auch gerade aus deiner Sicht, warum wir hier eigentlich genau am richtigen Ort sind, nämlich in einem Event für die Wohnungsgesellschaften und Immobiliengesellschaften.
Vielleicht nochmal einen ganz kurzen Satz zu mir. Also mein Name ist Ann-Kathrin Lange. Ich verhandle Lösegelder mit Hackern. So versuche ich das zumindest immer meinen Eltern zu erklären, weil es natürlich nicht ganz greifbar ist, was man da macht. Hauptschwerpunkt liegt natürlich daran, Unternehmen abzusichern, dass es gar nicht erst so weit kommt. Aber letztendlich ist die Prävention nicht immer hundertprozentig möglich. Dafür ist jetzt auch die KI mittlerweile verantwortlich, dass es viel, viel einfacher wird, in Unternehmen einzudringen und dementsprechend proaktiv, aber auch reaktiv später im Krisenmanagement. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung. Und ich habe tatsächlich jetzt erst ein Beispiel vom letzten Wochenende, auch von einem Bauträger aus Karlsruhe. Davon darf ich berichten. Sonst ist man ja immer mit den NDAs so ein bisschen gebunden, aber das ist tatsächlich aus der privaten familiäre Geschichte. Genau, und zwar ein Bauträger, der in Karlsruhe sitzt, wurde gehackt und da ging es sozusagen darum, dass einfach die Mail-Kommunikation mit dem Kunden gehijackt wurde. Das heißt, da hat sich jemand dazwischen geschaltet, hat die Kommunikation auch weitergeführt, hat Bezug genommen auf die letzten E-Mails und der Betrag für die Immobilie wurde dann auf ein anderes Konto überwiesen und ist weg. Also es muss nicht immer die Ransomware sein, die das ganze Unternehmen lahmlegt, sondern es können auch solche Dinge sein und dann stellt sich die Frage, wer übernimmt die Kosten? Ne? Bleibt das auf dem Kunden hängen oder hat man im besten Fall irgendwie eine Versicherung? Genau.
Und am Ende ist es ja auch ein Reputationsschaden. Ne? Wenn Sie als Unternehmen gehackt worden sind, die Daten abfließen oder es auch entsprechend veröffentlicht wird, weil das ist ja auch das Spannende. Früher hat man immer so gesagt, ein Hacker versucht möglichst unauffällig in ein System einzudringen. Heutzutage müssen Sie sich das so vorstellen, dass ein Hacker auch in Anführungsstrichen ein Unternehmen ist. Die haben eine Marketingabteilung, die haben eine Compliance-Abteilung, die haben eine Rechtsabteilung, die haben einen Einkauf, die haben alle möglichen Facetten, die jedes Unternehmen auch hat. Und das heißt, wenn sie entsprechend gehackt worden sind, dann ist diesem Unternehmen daran, das auch zu publizieren. Weil somit haben sie natürlich auch ein Druckmittel, weil wenn sie jetzt sagen, okay, wir sind gehackt worden und keiner weiß es, dann ist das Druckmittel eben halt nicht da. Und die achten dann eben halt auch darauf, wie wo was kommuniziert wird. Aber vielleicht, bevor wir tiefer eingehen, mal die Frage an die Runde. Wer von Ihnen hat denn schon mal eine Phishing-E-Mail bekommen? Ja, sehr spannend. Alle heben die Hand.
Haben zumindest mal alle erkannt.
Genau, haben alle erkannt. Wer weiß auch, ob es eine Phishing-E-Mail ist oder ob es eine böse E-Mail von einem Kollegen war. Das, was man da auch immer sieht, und das ist auch das, was Ihren Verband besonders angeht, Sie haben ja ganz spannende Daten für einen Angreifer. Sie haben Mieterdaten, Sie haben Bankverbindungen, Sie haben Kontodaten, wie Ann-Kathrin ja schon gesagt hat. Sie haben von vielen Leuten auch personenbezogene Daten. Das heißt, die Immobilienwirtschaft, und da habe ich auch Beispiele aus meiner Praxis, ist für einen Angreifer ein lohnendes Ziel. nicht nur jetzt für den russischen Angreifer oder für einen anderen Staatenangreifer, wie man sich das immer gerne vorstellt, sondern auch im Zeitalter von KI kann es ein Mitbewerber sein, jemand, der ihn schaden will oder, was man nicht vergessen kann, der Intäter. Ja, wir haben ganz viele Fälle, wo ich jetzt auch nicht persönlich drüber sprechen kann, aber um mal so ein Beispiel zu geben, als ich vor 14 Jahren mit diesem ganzen Thema Cyber Security angefangen habe, da gab es keine Videos, da gab es keinen KI, da gab es keine Inhalte, ich musste mir sozusagen alles selber beibringen. Heutzutage fragen Sie doch mal ChatGPT, wie ich zum Beispiel einen DDoS-Angriff mache, also sprich mit möglichst viel Rechenpower auf eine Komponente Ihres Unternehmens gehe, ob das jetzt der E-Mail-Server ist oder was auch immer, um dann eben halt diesen Server lahmzulegen. Das kann heutzutage jeder machen. Ja? Und das ist eben halt auch die Gefahr, die wir jetzt immer wieder sehen, dass man nicht immer nur über den großen Teich drüber sprechen muss, wo der Angreifer aus dem Ausland kommt, sondern dass wirklich jeder eigentlich dieses Wissen bekommen kann, um ihnen Schaden zuzufügen. Und das ist eben halt auch das Spannende, gerade in der Immobilienwirtschaft, wo eben halt viele kritische Daten auf einmal da sind, wo ich natürlich dann mit einem Angriff auf ein Unternehmen von Ihnen ganz viele Daten bekomme, wie als wenn ich jetzt den einzelnen sozusagen Privatperson angreifen würde und mich dann entsprechend darauf schalte.
Ja, plus hohe Transaktionen sind da auch nicht ungewöhnlich, kennen Sie alle. Dementsprechend, ja.
Und es ist ja auch so ein Thema, man hat es ja auch mitbekommen, gab es ja jetzt auch groß in der Presse, die Tochter von der Vonovia, die Deutsche Wohnen, hat ja auch ein Thema, wo Daten abgeflossen sind. Das hat ja auch immer einen Impact auf das Thema DSGVO. Das sind ja personenbezogene Daten und wenn die dann eben halt abfließen und keine Maßnahmen sind, dann kann man eben halt auch mal 14,5 Millionen Euro Strafe zahlen. Das ist natürlich auch so, wo ich immer sage, mit Strafe oder auch mit Angst möchte ich nicht werben, aber es ist eben halt die Realität. Und die Angreifer heutzutage, die sind eben halt so gut strukturiert als Unternehmen, dass sie eben halt auch dann genau darauf Wert legen, welches Unternehmen greife ich denn an, wo habe ich den meisten Hebel, um eben halt an solche Daten ranzukommen, die für mich gewinnbringend verkauft werden können.
Ich weiß nicht, wollen wir mal ein bisschen auf das Thema Täterkommunikation eingehen? Genau. Gerade insbesondere da ist es natürlich ein Themenbereich, über den relativ wenig berichtet wird. Generell, wenn man sich jetzt mal die aktuelle Pressemitteilung und sowas anschaut, es wird immer weniger über Cyberangriffe berichtet, weil es ein Stück weit irgendwie zum täglichen Brot geworden ist. Noch weniger wird über die Täterkommunikation berichtet, denn keiner möchte zugeben, wir verhandeln mit Kriminellen. Ich weiß nicht, vielleicht können Sie mal ein kurzes Handzeichen geben, wer würde denn überhaupt mit Kriminellen verhandeln von Ihnen?
Richtig. Vielleicht auch die Frage anders gestellt, wer würde denn Lösegeld bezahlen wollen? Das ist halt die Frage, ob sie es müssen oder nicht. Andersrum gesprochen, wer wäre sozusagen in der Fraktion zu sagen, die würden überlegen, lieber Lösegeld zu bezahlen, als zu sagen, ich kümmere mich, dass ich an die Daten sonst rankomme?
Sehr verhalten, das ist tatsächlich meistens das Thema. Ich kann Sie da an der Stelle so ein Stück weit beruhigen, denn grundsätzlich die Verhandlung an sich ist eigentlich immer eine sehr gute Idee. Selbst wenn von vornherein klar ist, dass man nicht bezahlen möchte, nehmen wir die Verhandlung in jedem Fall auf. Denn man kann über die Verhandlung super viele Erkenntnisse über den Angriff selber herausfinden. Man hat die Möglichkeit, Daten zu entwerten, weil, was wir tun, wir lassen uns Referenzen schicken von den Angreifern. Weil nur, weil sich jemand meldet, wir haben euch gehackt, man findet irgendwo eine Ransom-Note, heißt das nicht immer unbedingt, dass das auch so ist und dass der Schaden so groß ist, wie der dort beschrieben wird. Das heißt, wir lassen uns Referenzen schicken. Was kann das sein? Bestimmte Kategorien von Daten, die Sie angeblich abgezogen haben. Und dann schauen wir erstmal, sind die denn überhaupt in der Lage, die zu entschlüsseln? Weil dafür wollen Sie ja Geld haben, dass Sie die Daten wieder entschlüsseln können. Und über diesen Mechanismus hat man super viel Zeit, die einfach ins Land geht, während der man dann zum Beispiel eigene Daten entwerten kann. Das heißt, haben die irgendwelche Kreditkartendaten, als Beispiel jetzt mal, können wir die in der Zeit einfach sperren lassen. Das heißt, die Daten wären später schon mal nichts mehr wert. So, und das geht natürlich auch bei anderen Datensätzen, aber man kann auch in dem Fall das Schadensmaß besser abschätzen. Das heißt, es gibt ja wichtige Daten im Unternehmen, aber es gibt auch Daten, wo man sagen kann, okay, wenn jetzt an die Öffentlichkeit kommen, ist blöd, aber ist jetzt nicht kriegsentscheidend und dementsprechend ist dieser Zeitaspekt sehr, sehr wichtig für uns, um auch vernünftig entscheiden zu können, was sind denn unsere nächsten Schritte. Das heißt, Verhandlung in jedem Fall. ob wir zahlen oder nicht, hängt immer so ein bisschen davon ab, weil da ist tatsächlich, heutzutage darf man seine Verhandlungsposition nicht unterschätzen, weil viel weniger Unternehmen mittlerweile noch zahlen, plus die Verhandlungsposition der Täter nicht überschätzen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass viele Unternehmen nicht zahlen, aber die Lösegeldforderungen auch etwas kleiner geworden sind. Das heißt, das Hindernis ist nicht mehr ganz so groß, vielleicht doch mal die Millionen zu überweisen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, um halt schnell wieder den Betrieb aufnehmen zu können. Aber auch da muss man aufpassen, weil man natürlich seine Zahlungsbereitschaft damit quittiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man im selben Jahr wieder gehackt wird, liegt dann bei 80%. Das muss nicht unbedingt die gleiche Gruppe sein, aber dass es jemand irgendwie aus dem Wirkungskreis macht, ist schon relativ wahrscheinlich.
Und da sprichst du ein wichtiges Thema an, was wir auch immer wieder entsprechend sehen, wenn wir mit Unternehmen sprechen, die jetzt gerade vielleicht kompromittiert worden sind. Ich nenne das immer diesen Headless-Chicken-Modus. Ne? Wenn Sie jetzt sozusagen in irgendeiner Form kompromittiert worden sind, ob Sie jetzt eine Ransomware haben, also Ihre Rechner verschlüsselt worden sind, eine E-Mail bekommen haben, wo Sie vielleicht Geld überwiesen haben, dann reagieren viele Unternehmen relativ schnell, weil sie wollen ja diesen Schaden abwehren oder Schaden mindern. Und das ist auch immer die große Gefahr, die man machen kann, eben halt durch schnelle Aktionen dann Dinge entsprechend nicht richtig zu machen, beziehungsweise auch dann Spuren zu verwischen. Gerade, ich bin auch viel mit dem LKA und BKA unterwegs als Forensiker und man hat ja so als Mensch den Trieb, wenn jetzt zum Beispiel mein Rechner verschlüsselt wird, den Rechner einfach auszuschalten. Das ist das Worst-Case-Szenario, das darf man auf gar keinen Fall machen, weil man dann Daten zerstört, weil beim Ausschalten eben halt Daten verloren gehen. Das bedeutet eben halt auch, man muss sich im Vorhinein eigentlich Gedanken machen, wie gehe ich denn im Falle des Falles um? Und dann mal auch vielleicht die Frage an Sie. Wer von Ihnen hat denn jetzt schon Prozesse, die im Falle X passieren können, wo Sie sagen, ich bin gehackt worden oder ich bin angegriffen worden? Wer hat denn Notfallprozesse bei Ihnen? Ja, man sieht, die Hände gehen nicht mehr ganz so hoch wie bei Phishing-E-Mails. Dann die nächste Frage gleich hinterher. Wer testet denn diese Prozesse? So, und jetzt mal die andere Frage. Wer macht denn Brandschutzübungen? Da sieht man es eben halt. Das Spannende ist, obwohl Cyber ja bei allen möglichen Institutionen und auch bei Versicherungen immer wieder als das höchste Risiko eines Unternehmens gesehen wird, müssen wir über eine Brandschutzübung nicht mehr diskutieren. Jeder macht Brandschutzübungen oder hat einen Ersthelfer. Über Cyber reden wir aber immer gar nicht, weil es immer auch nicht greifbar ist. Ja? Und da kann ich nur die Empfehlung mitgeben, vielleicht auch als heutiges Takeaway, sich mal Gedanken zu machen, bei Ihnen im Unternehmen sowas mit zu implementieren. Weil ich kann Ihnen sagen, diese Headless-Chicken-Phase bei einem Unternehmen ist mit die kritischste Phase, die man haben kann. Ja, also ich gebe mal so ein Beispiel wieder aus der Praxis. Ein großes Unternehmen, auch aus Ihrem Bereich, ist kompromittiert worden. Ich kriege einen Anruf, hey, wie sieht's aus? Ich brauche mal deine Hilfe. Die haben schon einen richtigen Weg gemacht, nämlich, Ann-Kathrin, was sollte man vorher mal machen?
Wahrscheinlich die Ransom-Note sichern.
Das ja und das Allerwichtigste, sich erstmal einen Partner holen, der einen nämlich unterstützt. Weil Sie werden lachen, wenn Sie jetzt heute sozusagen gehackt worden sind und versuchen, auf dem Markt jemanden zu finden, auch Ihre Versicherung, dann kann das gerne mal passieren, dass Sie warten müssen. Und deswegen ist Ihnen immer angeraten, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, sich einen Partner zu suchen, der Ihnen dann schon sozusagen beratschlagend beiseite stehen kann.
Auf jeden Fall.
Und um jetzt wieder zurückzukommen, was ist bei diesem Unternehmen passiert? Die sind eben halt angegriffen worden, in dem Fall klassisches Thema, E-Mails geöffnet worden, man hat auf einen Link draufgeklickt und ist was passiert. Wem von Ihnen ist das schon mal passiert? Man hat auf eine E-Mail draufgeklickt und hat sich gedacht, im Nachhinein hätte ich mal lieber nicht draufgeklickt. Wer ist so ehrlich? Ja, sehen Sie, das ist ja menschlich. Selbst ich als Cybersecurity-Experte, mein Team macht das immer so zum Spaß. Die schicken mir auch immer neue Phishing-E-Mails und freuen sich dann immer wie Bolle, wenn ich draufklicke. Und ich sage mal so, wenn ihr mit diesem Ehrgeiz an die Arbeit rangeht, dann ist es genau das Richtige. Weil klar, wir sind alles Menschen und es ist nicht wichtig zu sagen, oh, du hast jetzt auf die E-Mail draufgeklickt und du hast den Fehler gemacht, sondern es ist eher wichtig, darüber zu sprechen, wie hätte ich es denn verhindern können. So, und bei dem Unternehmen war es eben halt so, eine Dame aus der Verwaltung hat auf diesen ominösen Link draufgeklickt. Das war wieder so ein typisches Beispiel aus der Finanzabteilung. Ist eine Rechnung geschickt worden. In der Rechnung stand drauf, pass auf, wir haben ein neues Bankkonto. Bitte verifizier dich mal in unserem Prozess, damit du deine Daten einträgst. Hat auf den Link draufgeklickt, seine Daten eingegeben und zack, Systeme sind angefangen zu verschlüsseln. So, was denken Sie, hat denn jetzt die Dame gemacht? Was war so die erste Reaktion? Den Rechner ausgemacht, okay. Sehr richtig. Die Dame ist nach Hause gegangen. Die hat sich gesagt, okay,
Feierabend.
Ich kann jetzt nicht mehr arbeiten. Ne? Die in der IT-Abteilung sind da wild hin und her gelaufen. Ich habe jetzt erstmal frei, weil mein Rechner funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr dokumentieren. Also ich gehe nach Hause. Das war so die erste Reaktion. Die zweite Reaktion war dann so vom Unternehmen her, okay, also wir dürfen auf gar keinen Fall unsere Kunden anschreiben. Das war so das Allerwichtigste. Auf gar keinen Fall. Und dann habe ich die auch hinterfragt und habe gesagt, stellen Sie sich doch jetzt mal vor, Sie sind jetzt auch Teil dieses Unternehmens, haben vielleicht eine Wohnung gemietet, haben entsprechend mit denen zu tun. Und dann plötzlich kriegen Sie eine E-Mail, wo dann auch dieser Link drauf sind und Sie sind angegriffen worden, beziehungsweise auch davon Opfer. Wie würden Sie sich in dieser Lage fühlen? Na? Und natürlich ist das immer blöd, Fehler einzugestehen, aber ich habe dann auch dem Unternehmen gesagt, besser ist einfach jetzt zu reagieren, wenigstens schon mal vorab zu sagen, hey, pass auf, wenn wir Nachrichten verschicken, achtet bitte drauf, damit der Schaden nicht größer wird. Na, weil das dankt Ihnen jeder Ihrer Kunden auf jeden Fall, auch wenn vielleicht im ersten Moment so, oh, die sind auch schon wieder gehackt worden. Ein Kredit hat ja gesagt, das gehört so zur Selbstverständlichkeit inzwischen, dass man gehackt worden ist, aber es ist eben ein Vertrauen. Es ist ein Vertrauen, was sie verlieren. Man sieht es immer wieder am Markt, Unternehmen, die gehackt worden sind und gesagt worden ist, nein, also bei uns ist nichts passiert. Ne? Es gibt so zum Beispiel so einen Parkdienstleister, der beim ersten Mal gesagt hat, nein, es sind keine Daten abgeflossen. Wo alle Experten, unter anderem ich auch schon, wir hatten schon die Daten im Darknet gehabt. Also die Daten waren schon online. Also man hätte es gar nicht leugnen können. Sondern die nächste Aussage war dann so, nein, es sind keine Kreditkartendaten abgeflossen, obwohl die ja schon alle im Darknet waren. So dann 2 Wochen später, es könnte sein, dass einige Kreditkartendaten abgeflossen sind. Und 3 Wochen später kam dann die offizielle Meldung, alle eure Daten sind weg. Und übrigens, es gab auch Abbuchungen auf euren Kreditkarten, weil die Angreifer haben dann auch noch die Kreditkarten mitgenommen. Das ist natürlich immer so ein schmaler Grat. Ich meine, du kennst das ja aus deiner Praxis auch. Was kommuniziere ich wann? Mhm. Aber meine Erfahrung ist immer, Ehrlichkeit wird am längsten und eben halt auch die Leute mitnehmen, weil ansonsten verlieren sie eben halt auch das Gesicht.
Ja, gerade bei der Kommunikation kann man auch schon viel vorbereiten. Es ist aber auch so, dass man wirklich immer nur gesicherte Informationen nach außen tragen sollte. Man sollte nicht anfangen, mutzumaßen, ja, der Angriff kommt wahrscheinlich aus Russland oder wie auch immer. Sollte man nicht tun, haben aber genug schon getan, deswegen sage ich es mit dazu. Die Kommunikation zu Partnern ist auch sehr wichtig, weil das im Zweifelsfall auch sehr viel Geld kosten kann, wenn man das nicht tut. Ich hatte in der Vergangenheit auch ein Unternehmen, produzierendes Gewerbe, habe mit vielen Versanddienstleistern zusammengearbeitet, DAX oder Co. Und die haben beispielsweise auch einen Darknet-Monitoring. Das heißt, wenn die feststellen, da ist irgendwas im Darknet gelandet von einem Partner und der hat uns nicht informiert, Dann
viel Spaß.
Ja, dann wird es richtig teuer. Genau, und generell beim Thema Kommunikation, du hast jetzt schon mal ein paar Beispiele genannt, kann man super viel auch falsch machen, was erhebliche Schäden nach sich zieht, auch gerade vielleicht nicht unbedingt Schäden, die man auch kurzfristig wieder reparieren kann, also sowas wie Kundenvertrauen, solche Themen. Ne? Ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Täterkommunikation zurückgehen, weil da kann man auch super viel falsch machen. Also wir haben jetzt beispielsweise die Ransom Note. Das ist so das Erste, was man eigentlich sieht. Da weiß man dann spätestens, oh, wir haben da ein Problem. Und in der Ransom Note ist im Grunde schon immer beschrieben, wie man weitermachen soll. Also meistens gibt es dann irgendein Chatprogramm, mit dem man dann mit den Angreifern kommunizieren kann. Und es ist so, dass wenn man diesen Link klickt, dass meistens im Hintergrund dann auch der Timer anfängt zu laufen. So, diese Ransom Note wird aber meistens nicht nur an einen Mitarbeiter verteilt, sondern an alle. So, jetzt hatte ich auch in der Vergangenheit beispielsweise schon Fälle, wo ich vielleicht nur unterstützt habe und nicht in der Kommunikation war, wo dann Versicherungen verhandelt haben, das gibt's auch, die dann den Link beispielsweise genommen haben und jeder konnte diese Kommunikation mitlesen. Also die haben über den initialen Link verhandelt und jeder andere, der diesen Link auch hatte, konnte mitlesen. So, dann ist das an die Presse gegangen und so weiter und so fort. Das heißt, das Erste, was man tut, ist, man lässt sich auch mal einen neuen Link zuschicken. Und dann ist es ganz spannend, wie in jeder Verhandlung, man hat einen Verhandler und im Hintergrund hat man ein ganzes Team, das sozusagen festlegt, was man antwortet und wann man antwortet. So eine Verhandlung zieht sich immer ungefähr über 3 Wochen. Das ist teilweise auch bestimmt bei dem Veröffentlichungsdatum, was die Gruppe eben mitgibt. Das variiert immer so ein bisschen, aber ungefähr sind es 3 Wochen. Und dann hat man einen Startpunkt, das waren mal ungefähr so 10% vom Jahresumsatz vom Vorjahr. Das kann sich das ja mal jeder so selber ausrechnen und gerade in der Immobilienbranche Umsatz ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes als der Gewinn am Ende. Und genau, so zieht man das Ganze dann entsprechend auf.
Ja, und das Spannende ist eben halt auch gerade in Ihrer Branche, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, eben halt welche Daten Sie haben. Ne? Also wenn ich jetzt einen Autohändler angreife und irgendwelche Daten bekomme, dann habe ich weniger Erfolg wie jetzt in der Immobilienwirtschaft. Und das ist ja auch immer so ein Thema, gerade wenn man mit Täter verhandelt, das wissen die ja. Die wissen ja ganz genau, dass Daten, die personenbezogen sind, viel, viel wertvoller sind, wie jetzt, wenn ich von Lieschen Müller die Adresse um die Ecke habe. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und das ist auch immer das Spannende, gerade auch, was du gesagt hast, in diesem Bereich Täterkommunikation, wo ich ja wieder nur erwähnen kann, für alle, für Sie, Sie hatten ja die Hand gehoben, wer sich jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht hat. Jetzt sollten Sie spätestens sich Gedanken machen, dass Sie sich einen Partner suchen, der eben halt im Falle diese Kommunikation aufnehmen kann. Weil Versicherungen machen das gerne so, dass Sie es dann denken, mal selber zu probieren. Weil wir hatten ja am Anfang die Frage gestellt, wer ist denn bereit zu zahlen? Ich kann Ihnen sagen, ein hoher Prozentzahl von Versicherungen zahlt lieber. Also je nachdem, welche Versicherungen Sie haben. Ich habe schon mit einigen zusammengearbeitet, da ist das schon bei vielen so, dass sie sagen, gut, dann zahlen wir eben halt das Geld. Dann sind wir erstmal die Sorgen los. Klassische Risikoakzeptanz, ne? Wenn man das Risiko akzeptiert und fertig. Problem ist aber, was Sie nicht vergessen dürfen, die Versicherung hilft Ihnen ja nicht im Nachhinein zu sagen, okay, was kann ich jetzt besser machen? Denn das Problem ist nämlich, was du ja auch schon gesagt hast, in einem sehr hohen Prozentsatz von Angriffen findet danach kurze Zeit später nochmal ein Angriff statt. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, okay, ich bin über den Berg, das war übrigens auch bei dieser Gesellschaft, wovon ich gesprochen habe, die haben dann irgendwann so zu einem Normalbetrieb zurückgeführt und haben gesagt, super, alles ist toll und ich brauche euch jetzt ja gar nicht mehr, weil wir sind jetzt über den Berg. Und dann kam eben halt genau das Problem, dass 2 Wochen später exakt wieder ein Angriff stattgefunden hat und exakt das Ganze wieder von vorne losgeht. Weil man eben halt nicht geachtet hat, dass man sich überprüft hat, wo ist denn überhaupt der Angreifer reingekommen, beziehungsweise was war das Kernproblem?
Sie können tatsächlich auch froh sein, wenn Sie überhaupt noch eine Versicherung bekommen. Viele Unternehmen werden heutzutage gar nicht mehr versichert. Dementsprechend bleibt das Risiko dann komplett bei Ihnen. Und deswegen, also wenn Sie eine bekommen, nehmen Sie die auf jeden Fall, ohne jetzt hier irgendwie zu viel Werbung zu machen für Versicherungen.
Und das andere Thema ist ja, wir wollen ja nicht mit Angst werben, aber am Ende ist es ja so, ich habe auch viele Gespräche geführt mit Geschäftsführern, die gesagt haben, ja, also ich habe jetzt so GOBD, DSGVO, jetzt muss ich mich noch darum kümmern. Am Ende bin ich ja sowieso mit einem Bein im Knast, ne? Warum soll ich mich jetzt noch um Cyber Security kümmern? Und da sage ich immer so zu den Leuten, ja, sie müssen aber auch bedenken, dadurch, dass es ein Gesetz ist, beziehungsweise sich darum kümmern müssen, dann haften sie nicht mehr mit dem Kapital ihrer Gesellschaft, sondern dann sind sie in der privaten Haftung. Wir reden dann von Durchzugshaftung bei einer GmbH, bei einer UG, was auch immer. Das heißt, sie haften am Ende mit ihrem Privatkapital. Also sich wegducken und sagen, naja, das läuft schon mit meiner GmbH, funktioniert nämlich auch nicht. Um vielleicht nochmal das Beispiel zurückzugeben, weil ich möchte da ja so ein bisschen sensibilisieren, gerade auch was dieses Thema Täterkommunikation angeht. Da war es so bei diesem Unternehmen, ich habe ja schon erwähnt, die Dame ist dann rausgegangen, die Geschäftsführung hat sich dann jemanden Dienstleister geholt, so wie wir. Wir sind auch relativ spät reingekommen durch die Versicherung. Da war es dann eben auch so, dass es dann darum geht, okay, was sind dir jetzt so die nächsten Schritte auch in der Außenkommunikation? Und du hast ja auch gesagt, hey, aufpassen in der Kommunikation. Auch da ist ein guter Rat, den ich mitgeben kann. Viele sind dann schnell in der Kommunikation, machen auch so Meldungen bei der Landesdatenschutzbehörde und so weiter und so fort. Da würde ich auch immer aufpassen, weil eine Meldung, die sie abgesetzt haben, ist erstmal eine Meldung. Ne? Und wenn sie dann das Falsche da reinschreiben, womöglich sich selber auch noch selber mit anzeigen oder selber strafbar machen, weil sie da was reingeben, ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Also auch da meine Bitte, wenn Sie dann mal diesen ganzen Fall machen mit, wie mache ich Krisenkommunikation, wie kommuniziere ich mit dem Täter, dann holen Sie sich auch einen Experten, der Ahnung hat, wie man in solchen Meldeportalen das meldet, weil da habe ich auch schon böse Fälle mit erlebt, dass da Unternehmen sich selber sozusagen strafbar gemacht haben mit so einer Anzeige, weil sie eigentlich schon in die Anzeige alles reingeschrieben haben, was sie falsch gemacht haben.
Ja. Auch wie kommuniziere ich das an meine Mitarbeiter? Ich hatte schon Fälle, da standen dann wirklich mal so eben so 1000 Mitarbeiter vom Fabriksgelände, keiner kam mehr rein, niemand wusste Bescheid. Das heißt, wie kommuniziere ich das an meine Mitarbeiter, ohne auch da komplettes Vertrauen zu verlieren? Weil man muss auch sagen, wenn dann irgendwann der ganze Betrieb wieder am Laufen ist, alle sind paranoid. Ihr Service-Desk wird überquellen von irgendwelchen reporteten E-Mails, die angebliches Phishing sind und so weiter und so fort. Also die Aufarbeitung dauert auch relativ lange. Also so ein Unternehmen erholt sich locker ein Jahr von einem Angriff.
Ja, Und die Zahlen, wie gesagt, zeigen es auch immer wieder, dass, wenn sie einmal angegriffen werden, immer in dem Fokus der Angreifer bleiben. Einmal sozusagen betroffen ist man eigentlich immer betroffen, und deswegen ist diese Nachhaltigkeit, sich Gedanken zu machen, auch super wichtig. Aber vielleicht jetzt mal die Frage auch nochmal an Sie, an die Runde. Jetzt haben wir schon drüber geklärt, wer hat was mit Phishing zu tun gehabt, wer hat Notfallprozesse gehabt. Wie ist das denn jetzt gerade für Sie auch mit Lieferanten? Haben Sie schon mal von einem Lieferanten eine Meldung bekommen, dass der gehackt worden ist?
Ja, doch, ja. Einige, ja.
Da sieht man eben halt, dass die Kommunikation so sozusagen B2B besser funktioniert wie B2C, ne, weil man dann versucht eben halt seine Gesetzesgebung oder auch entsprechend das Vertrauen gegenüber seinen Partnern gewährleisten zu können, ne, dass man sagt, okay, unsere Lieferanten, die informieren wir, was beim Kunden wiederum ein anderes Thema ist. Das zeigt sich auch in der Arbeit mit unseren Kunden, dass eher so der Fokus gelegt wird auf unsere Partner wie auf den eigentlichen Endkunden.
Ja. Kernbotschaft von heute sollte auf jeden Fall sein, dass Sie sich selber nochmal hinsetzen und mal schauen, was sind denn so meine wichtigsten Prozesse im Unternehmen, was sind die Prozesse, ohne die sozusagen nichts laufen kann, welche Applikationen gehören dazu, welche Mitarbeiter gehören dazu, wer kann welche Aufgaben übernehmen, also gerade wenn wirklich das gesamte Unternehmen stillsteht, dann kann man auch gewisse Bereiche umfunktionieren. Also wir hatten das dann auch bei einem großen DAX-Konzern, wo wir dann wirklich Mitarbeiter auch brauchten, die die Rechner einfach rebootet haben und so weiter. Dann bringt man denen das halt eben mal kurz bei. Also gewisse Aufgaben, die dann eben neu verteilt werden. Aber machen Sie sich wirklich Gedanken darüber, was ist wichtig für uns, was müssen wir als erstes wieder zum Laufen bringen und was kann vielleicht auch übergangsweise anders abgewickelt werden. Also gerade sowas wie Gehälter. Dann weist man die Bank eben an, nochmal das vom letzten Monat zu überweisen und zieht das dann später gerade. Dafür hat jeder irgendwie Verständnis. Aber sowas, ja, Sie kennen Ihr Unternehmen besser, was da ein wichtiger Prozess ist.
Und da sprichst du eigentlich einen guten Teil an. Ja. Wer von Ihnen hat denn Prozesse, wenn jetzt das Thema ausfallen würde, sozusagen auf Stift und Papier wieder zurückzukommen? Da sieht man es nämlich. Ne? Und wenn Sie jetzt sich denken, okay, ich habe diese Prozesse nicht, dann ist eigentlich schon zu spät. Weil es könnte ja jederzeit eigentlich passieren. Und das sehen wir immer wieder, dann dieser Headless-Chicken-Modus, es passiert jetzt, und dann wieder zurück zu Stift und Papier zu kommen, ist super schwierig. Deswegen auch jetzt im Vorhinein Gedanken machen, wie kann ich meinen Prozess gewährleisten? Und du hast schon erwähnt, so wichtige Dinge. Ich kann Ihnen sagen, so ein Angriff dauert ja auch länger. Also es ist nicht so, wie man sich das vorstellt, ich komme jetzt dazu und morgen ist er wieder vorbei. Das kann Wochen, das kann Monate dauern. Das heißt, Sie müssen auch die Leute bei Laune halten. Ne? Nehmen Sie jetzt mal wirklich das Beispiel mit dem Gehalt. Ne? Wenn Sie jetzt plötzlich kein Gehalt mehr bezahlen will, was denken Sie, wie Ihre Mitarbeiterschaft auf Sie reagieren wird? Die würde dir auch sagen, hey, was ist mit meinem Gehalt? Ne? Und auch das ist super witzig aus der Erfahrung heraus. Sie können den größten Cyberangriff der Nation haben und alles passiert bei Ihrem Unternehmen. Aber es gibt dann immer noch die Leute, die dann sagen, ja, okay, dann gehe ich jemand nach Hause oder ich kann ja jetzt sowieso nichts tun. Also dann lasse ich sie eben halt jetzt ganz. Ne? Also das ist gar nicht böse von den Leuten gemeint. Aber viele, wenn die eben halt entsprechend keinen Prozess haben, die wissen gar nicht, was sie mit sich tun sollen. Oder das, was du erwähnt hast, wir hatten mal einen großen Versicherer, der hatte wirklich in seiner Policy drin stehen, wenn die Telekommunikation ausfällt, dann sollen alle Mitarbeiter zum Firmenstandort fahren. Das waren irgendwie 3000 Mitarbeiter. Und dann war die nächste Frage, die wir gestellt haben, okay, jetzt nehmen wir mal wirklich das Beispiel und alle 3000 Mitarbeiter fahren zu ihrem Firmenstandort. Die Türen gehen aber nicht auf, weil eben halt das auch elektronisch ist und das ja das gesamte System, was sozusagen den Zugriff steuert, ja auch dann kompromittiert ist. Was passiert dann? Ist Ihnen dann damit geholfen zu sagen, toll, jetzt habe ich alle 3000 Mitarbeiter vor meiner Tür stehen? Oder wäre vielleicht der Prozess doch besser gewesen, zu sagen, liebe Mitarbeiter, bleibt bei euch im Homeoffice und wir melden uns dann sozusagen? Das ist dann auch spannend. Oder das andere Thema ist, wer von Ihnen hat denn schon Prozesse implementiert, dass Sie überhaupt Ihre Mitarbeiter erreichen können? Ja, ich gebe so das eigene Beispiel. Ne? Ich weiß zum Beispiel die Nummer von meinen Eltern noch, aber wenn es dann um meine Frau oder so geht, ohne mein Handy wäre ich aufgeschmissen. Also wer von Ihnen hätte denn auch einen Prozess zu sagen, wenn jetzt unsere Kommunikation ausfällt, Teams, Telefon, Handy, was auch immer, um meine Leute zu erreichen?
Ja, ja doch, ein paar.
Ein paar? Aber vielleicht mal ein Beispiel, wie machen Sie es?
Notizbuch. Notizen, ja.
Notizen, immer noch eine gute Geschichte, ja. Ja, da sieht man auch wieder das Thema Stift und Papier. Das hilft eben halt manchmal immer noch, auch wenn wir immer von Digitalisierung sprechen. Digitalisierung hat eben halt viele Chancen, aber auch eben halt die Herausforderung, wenn jetzt alles zusammenbricht, dann muss man sich jemand auch Gedanken machen, wie geht man damit um.
Ja, jetzt haben wir natürlich sehr viel auch über große Unternehmen geredet. Da entsteht natürlich oft dann auch der Eindruck, weil das eben präsente Beispiele sind, die man jetzt auch nennt. Wir sind doch zu klein dafür, damit uns das passiert. Was sagst du denn dazu?
Ja, es gibt so einen schönen Spruch in der Bubble. Ich hasse diesen Spruch wie die Pest, aber er ist leider wahr. Die Frage ist nicht, ob sie angegriffen werden, sondern wann sie angegriffen werden. Ich mag diesen Spruch überhaupt nicht, aber der ist leider die Wahrheit. Denn in der Regel gehe ich zu Kunden, die nicht jetzt angegriffen werden, weil sie angegriffen werden, sondern sie müssen sich das so vorstellen, als wenn ich mit einer Schrotflinte jetzt hier in den Raum reinschießen würde. Dann würde ich sie treffen, sie treffen, sie treffen, sie treffen und sie treffen. Ich habe sie gar nicht angreifen wollen, aber ich habe einfach mal quer in den Raum reingeschossen und geguckt, wen ich treffe. Und auch andersrum, das Thema Lieferanten. Ich habe jetzt irgendeinen Lieferanten angegriffen, wo Sie jetzt auch mit zu tun haben. Und dann schickt der Lieferant eben halt, der kompromittiert worden ist, Ihnen eine E-Mail und schon habe ich Sie auch. Also das darf man sich eben halt nicht so vorstellen, dass jetzt ein Angreifer gezielt auf Sie losgeht und sagt, das Unternehmen will ich angreifen. Dann kann ich Ihnen sowieso sagen, wenn Sie in dieser Position sind, dass Sie in Anführungsstrichen von einem Angreifer so stark auf dem Tablett stehen, dass er Sie angreifen will, dann haben Sie sowieso verloren, weil es gibt keine 100% Sicherheit. Und dann, also wenn man wirklich will, die Mittel hat, dann ist es sowieso unmöglich. Aber der Punkt ist, die meisten Unternehmen werden angegriffen, weil sie einfach im Schrotfeuer von einem anderen Angriff mit dabei sind.
Da habe ich tatsächlich auch ein präsentes Beispiel jetzt aus der Vergangenheit, auch bei einem nicht so großen Unternehmen. Da wurden Rechnungstemplates einfach entfremdet, sage ich mal. Und von dem Unternehmen wurden beispielsweise neue Rechnungen ausgestellt und die dann an die Kunden geschickt. Einfach mit einer geänderten IBAN, hat man überhaupt nicht gemerkt. Stand drüber noch, IBAN geändert, bitte beachten. Und das Unternehmen, von dem die Rechnungstemplates sind, die wurden erst durch die Kunden irgendwann darauf aufmerksam gemacht, weil jemand Schlaues in der Buchhaltung saß und gesagt hat, ja, wirklich ein estländisches Konto? Habt ihr das jetzt darauf geändert? Aber ansonsten wäre es gar nicht aufgefallen.
Da habe ich auch noch ein gutes Beispiel, vielleicht auch was für Sie. Wie verifizieren Sie denn von einem Mitarbeiter, wenn er seine Bankverbindung ändert? Wie wird das verifiziert? Okay, aber wenn ich jetzt als Mitarbeiter Ihnen eine E-Mail schicke und sage, ich habe ein neues Bankkonto, würde das bei Ihnen durchgehen? Ja. Die Täter sind schon so weit, die nutzen deutsche Bankkonten. Also das ausländische Bankkonto wird eher selten gemacht. Aber ich hatte auch mal so einen Fall gehabt, auch wieder bei einem großen Dienstleister im Versicherungsbereich. Da hat einfach, man findet mal heutzutage ja alles, ne? Viele von Ihnen sind bestimmt auf LinkedIn unterwegs, ne? Gerne auch uns folgen, wenn Sie mehr Informationen zu dem Thema haben wollen. Das heißt, man kriegt alle Informationen von Ihnen, Name, Funktion, Unternehmen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, eine E-Mail-Adresse herausfinden, das ist heute das Einfachste, weil es gibt dann entweder Vorname, Punkt, Nachname, Anfangsbuchstabe, Vorname, Punkt, Nachname, Vorname, Nachname. Also Sie haben so fünf Kombinationen, die es so gibt für klassische E-Mail-Adressen, sollte man die nicht finden. Und dann habe ich die E-Mail-Adresse. Und damit kann ich Schindluder machen. Und ich hatte eben halt einen Fall, dass dann eben halt einzeln in Abständen von mehreren Monaten immer wieder E-Mails an die Personalabteilung geschickt worden mit, hey, ich bin der XYZ, ich habe ein neues Bankkonto, bitte mal die Bankdaten ändern. Und das war so ein schleichender Prozess. Man hat es also nicht auf einmal gemacht, sondern Monat für Monat. Und was heute noch für mich unklar war, dass ein Mitarbeiter 2 Monate lang nicht gemerkt hat, dass er kein Gehalt bekommen hat. Das war dann das andere spannende Thema. Aber am Ende war es dann so, dass dann eben halt 3 Gehälter sozusagen woanders hin überwiesen worden sind und die Personalabteilung so gesagt hat, ja, aber du hast dich doch bei mir gemeldet, du würdest doch eine neue Bankverbindung haben. Und man dann eben halt festgestellt hat, nein, das war eben halt nicht die Bankverbindung. Und das zeigt eben halt immer wieder, dass gerade dieses Thema E-Mail-Kommunikation und dass sie Prozesse brauchen, super wichtig ist. Und gerade vielleicht das Thema aufmachen, wir wollen ja auch ein bisschen in die Zukunft rausblicken, wenn wir das Thema KI nehmen, Deepfake und andere Techniken, die ja immer wieder mal im Fokus sind, leider nach meiner Meinung nach zu wenig, weil wir reden immer viel über Regulatorik, aber Deepfake ist wirklich ein Riesenproblem. Man sieht es auch im Ausland, dass dann wirklich schon Teams-Calls gedeepfaked werden. Also Sie müssen sich dann vorstellen, dass Sie in einem Teams-Session drin sitzen mit 10 Leuten und keiner dieser Leute ist echt. Das sind alles wirklich leibgediebfakte Menschen, die Ihnen dann jemand erzählen, oh, wissen Sie, wir wollen jetzt ein neues Unternehmen kaufen, ich brauche mal folgende Summe. Der eine stimmt zu, der andere sagt, überweis mal dahin und am Ende sind mehrere Millionen verschwunden. Ja, und das ist eben halt so ein Thema, jetzt kann man sagen, okay, das ist noch ein sehr großes Thema, aber auch in Deutschland sehr relevant. Was wir aber auch immer wieder sehen, ist das Thema auch in dem Bereich der Recruitment und HR. Also auch da sehen wir immer wieder Leute, die gerade auf Remote stellen, sich Deepfake melden und sie gar nicht am Ende wissen, wen sie eingestellt haben.
Wer Deepfake jetzt nicht kennt, das ist sowas wie Enkeltrick nur mit Video. Also
ja, also letztendlich ist es so, wenn wir jetzt hier stehen würden, wir könnten uns einfach andere Gesichter machen und heutzutage mit der Technologie würden sie auch keinen Unterschied mehr erkennen. Wir haben auch jetzt bald eine Folge über das Thema Deepfake, also gerne mal im Podcast reinschauen. Da reden wir nochmal genauer über das Thema Deepfake. Aber das ist ein Thema, das betrifft sie immer mehr, weil die Technologie immer besser und besser werden, dass sie es gar nicht mehr unterscheiden können.
Sie haben gerade davon gesprochen, dass so eine Verhandlung nochmal 3 Wochen dauern kann. Also meine Erfahrung aus der Wohnungswirtschaft bei betroffenen Unternehmen war, dass so ein Angriff zwischen einer knappen Woche und 2 Wochen gedauert hat. Jetzt war ich ein bisschen erstaunt, dass es über 3 Wochen geht, aber dann ist ja noch nicht alles erledigt.
Nee, genau. Also da geht es jetzt wirklich nur konkret um die Verhandlungsphase, die sich über den Zeitraum streckt. Ein Angriff ist auch immer ein bisschen schwierig zu betiteln. Wann hat er tatsächlich angefangen? Das findet man später dann in der Forensik raus. Und wann ist er tatsächlich zu Ende? Das hängt auch so ein bisschen davon ab. Ist es beispielsweise Industriespionage? Dann sind die meistens schon viel länger mit im Unternehmen und lesen mit. Oder war es jetzt wirklich einfach nur ein normaler Ransomware-Angriff, der dann eben entsprechend erfolgreich war? Der Wiederaufbau, ist ein bisschen individuell, aber das dauert mal mindestens 3 Monate bis 1 Jahr, bis man sich davon dann tatsächlich erholt hat. Es geht wirklich jetzt nur um die Verhandlungsphase. Das variiert auch ein bisschen. Meine letzten Fälle waren halt immer so circa 3 Wochen, kann ein bisschen weniger sein. Manchmal dauert es auch 1 Woche, aber das ist so die ungefähre Range, in der sich das bewegt.
Und dazu muss man vielleicht noch sagen, was auch wichtig ist, das eine Thema ist ja das Thema Verhandlung, das andere Thema ist Wiederaufbauphase, aber das viel wichtigere Thema ist, sich Gedanken zu machen, wie ist das überhaupt passiert. Das ist ja das, was wir auch gesagt haben, wo man dann eben halt immer häufig wieder neu angegriffen wird. Und das ist tatsächlich so mit die schlimmste Ziffer, die man benennen kann, zu sagen, man hat eben halt seine Phase, wenn man aber dann nicht aufpasst, dass man die Lessons learned daraus zieht, also wie ist es passiert, was können wir ändern, dann ist man ganz schnell wieder in den Phasen wieder zurück.
Ergänzungsfrage, wie findet die Kommunikation statt? Ist das ausschließlich Mail? Ist es ein Telefonat? Ist es wie in schlechten Filmen, wo man Video hat und wie jemand mit seiner Maske davor sitzt?
Alle Matrix.
Genau, also meistens sind es eigens entwickelte Chatprogramme. Das ist dann einfach so ein Chatlink, den man bekommt. Früher wurde das auch viel über E-Mail gemacht. Das hat sich jetzt einfach ein bisschen geändert, weil das für die so am praktischsten ist. Man weiß auch mittlerweile nicht mehr so richtig, wer sitzt denn dahinter. Ist es mittlerweile schon die KI, mit der man verhandelt, oder ist es tatsächlich noch eine Person? Man muss sich das auch immer so ein bisschen vorstellen. Also es ist wirklich wie bei einem Unternehmen. Man hat einen Verhandler, der hat meistens nicht den technischen Angriff durchgeführt. Das heißt, der wird sich auch so ein Stück weit als den Guten positionieren, so ja, ich möchte dir ja nur helfen, das wieder möglichst schnell an den Start zu bekommen. Da versucht man selber dann auch so ein bisschen Empathie zu zeigen. Ist schwierig in solchen Situationen. Deswegen verhandle ich auch immer im Du, ne, um so ein bisschen näher zu schaffen, weil man möchte natürlich auch trotzdem den Preis ein Stück weit drücken, aber auch Informationen rausfinden. Also ich hatte das beispielsweise auch schon, dass wir über die Verhandlung den IOC, also Indicator of Compromise, herausgefunden haben. Das heißt, wo sind sie denn überhaupt reingekommen? Und dann war eine Verhandlung und alles andere auch irgendwo obsolet. Dann konnten wir das Loch stopfen. Und wir haben auch schon gehabt, dass wir über die Verhandlung, also man lässt sich ja die Referenz schicken, das heißt, können die tatsächlich entschlüsseln, haben die den Key mitgeschickt. Ja, dann war es halt auch erledigt, ne? Genau, und deswegen, also eine Verhandlung macht in jedem Fall Sinn, auch wenn man wirklich absolut dagegen ist, das zu bezahlen, das macht in jedem Fall Sinn.
Okay, ich gebe das Mikro gleich wieder meinen Kollegen weiter, aber ich bin ja auch Zuhörer und ich bin direkt vom VNW und habe gerade die Frage sehr interessant gefunden, wie erreichen Sie denn Ihre Mitarbeiter? Dann habe ich nach hinten geguckt und habe gehofft, dass sich der eine oder andere meldet, der ein Notfallhandbuch über uns hat erstellen lassen, wo nämlich nicht nur die externen Ansprechpartner wie Cyberversicherer, Forensiker oder sowas drinstehen, sondern auch die Mitarbeiter. Und das nur als Hinweis, würden wir dann für Sie erledigen.
Hausaufgabe für alle.
Das war der Werbeblock, ja.
Und ein guter Hinweis dazu, weil das habe ich auch häufig mitgegeben, holen Sie sich das Recht von den Mitarbeitern über die Daten zur Verfügung, sonst haben Sie nämlich gleich einen DSGVO-Verstoß. Dann haben Sie gleich das nächste Problem. Aber vielleicht noch, was du angesprochen hast, weil das finde ich auch immer super wichtig, gerade wie kommuniziert man mit den Tätern und wie funktioniert auch diese Kommunikation. Das Spannende, was ich auch erlebt habe, ist, dass diese Tätergruppen eben halt auch, wie du schon gesagt hast, als Unternehmen fungieren und eben halt auch wirklich denen daran gelegen ist, auch ein Stück weit zu helfen. Also wir hatten auch schon mal Fälle gehabt, wo dann Täter sich gemeldet haben und gesagt haben, hey, übrigens, ich bin Cyber-Security-Experte und ich habe bei dir die und die Lücke gefunden und ich würde dir gegen Einwurf von Münzen zeigen, wie du diese Lücke schließen kannst.
Ja, also das ist tatsächlich jedes Mal so, ja. Weil natürlich die Position mittlerweile schlechter geworden ist. Das heißt, sie bieten immer an, dir auch zu zeigen, wie sie sozusagen reingekommen sind gegen Zahlung. Und das nehmen auch viele dann mittlerweile an. Also es ist praktisch ein ungewollter Pentest, den die da machen.
Genau, ja. Ist eben halt dann auch wieder für die ein neues Geschäftsmodell, dass sie sagen, super, wir kriegen einmal Geld als Lösegeld und nochmal Geld dafür, dass wir die Lücke fixen. Besseres Businessmodell gibt es ja gar nicht. Man darf da natürlich aber nicht drauf vertrauen, das sage ich auch immer den Unternehmen, die zeigen einem nicht immer alles. Ne? Also die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass sie euch wieder angreifen. Das heißt, es muss nicht immer sein, die Lücke, die sie einem zeigen, dass auch wirklich die Lücke ist, wo sie durchgekommen ist. Es kann auch sein, dass sie einfach noch eine Lücke gefunden haben und am Ende sozusagen den Brotkrümel hinschmeißen und sagen, hier ist die Lücke, aber in Wirklichkeit auf der anderen Seite eine ganz andere Lücke noch existiert.
Genau, und dann muss man da auch nochmal so ein bisschen diversifizieren. Es gibt Gruppen, die sich darauf spezialisiert haben, wirklich nur Lücken zu finden und die werden dann wiederum im Darknet an andere Gruppen, die dann den Ransomware-Angriff durchführen, verkauft. Also man hat da ganz, ganz viele Geschäftsmodelle. Wir haben ja auch mittlerweile Ransomware as a Service, also gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber das ist praktisch ja, wie Software as a Service, nur halt mit Ransomware. Und da kann man eben so eine Ransomware erwerben und dann eine entsprechende Lücke und dann kann man das losfeuern und das Unternehmen wird verschlüsselt und dann macht man eben die ganze Abwicklung und so weiter. Das ist auch sehr lukrativ für viele Gruppen. Es ist auch spannend, weil man natürlich in den Verhandlungen immer wieder die gleichen Gruppen irgendwo dann sitzen hat, die dieses durchführen. Um diese Ransomware nutzen zu dürfen, muss man aber praktisch den ethischen Pakt, den viele Gruppen auch haben, unterschreiben. Also beispielsweise Lockbit, die haben in ihren Guidelines stehen, dass beispielsweise keine Krankenhäuser damit angegriffen werden dürfen. Was nicht heißt, dass es nicht auch passieren könnte.
Das ist auch ein guter Hinweis jetzt gerade zur Frage. Wir müssen dann auch langsam zum Schluss kommen. Wie sind so die Erfahrungswerte mit den Senkungen des Lösegeldes? Da ist es eben halt auch so, je nachdem, wie die Verhandlungsbereitschaft ist und auch wie gut man verhandeln kann, da gibt es schon sehr starke Sprünge. Aber das, was ich sagen will, und dann gebe ich auch nochmal an dich weiter, ist eben halt, dass man auch merkt, dass diese Gruppen ein Stück weit ein Gewissen bekommen. Also was du schon erwähnt hast, Krankenhäuser. Ne? Früher war das ein absolutes Thema.
Gewissen würde ich das jetzt nicht nennen.
Ja, gut.
Also sonst dürfen sie die Ransomware nicht nutzen.
Genau. Also am Ende ist es eben halt so, dass man merkt, dass Angreifer auf NGOs und Krankenhäuser und Co. nicht mehr so stark drauf gehen. Also man hat eben halt auch verstanden, okay, es ist vielleicht nicht gut, im Fadenfeuer von der Justiz zu sein, weil ich jetzt ein Krankenhaus abgeschaltet habe. Dann nehme ich lieber das Unternehmen um die Ecke. Dann kriege ich ein besseres Ergebnis. Also das merkt man schon auch.
Ja. Also nochmal zu der Frage, welche Erfahrungswerte gibt es zur Senkung des Lösegeldes? Je nachdem, von wo man kommt. Also wir können uns beispielsweise da jetzt auch im zweistelligen Millionenbereich bewegen. Ist es nicht unrealistisch, das teilweise runterzudrücken bis auf 100.000 Euro? Ja. Die nehmen mittlerweile alles das, was sie bekommen können. Man muss aber in der Verhandlung sehr feinfühlig sein, weil wenn die merken, das macht keinen Sinn und eigentlich ist gar keine Zahlungsbereitschaft vorhanden, dann veröffentlichen Sie lieber die Daten, weil die können Sie nämlich im Darknet entsprechend dann auch verkaufen, je nachdem, was das für Daten sind. Wenn man denen vernünftig erläutern kann, dass die Daten, die sie haben, für das Unternehmen nicht so wertvoll sind und man eigentlich eher ein Interesse daran hat, Erkenntnisse über den Angriff zum proaktiven Schutz sich zu ziehen, dann ist die Verhandlungsposition schon sehr, sehr gut.
Genau, vielleicht noch die letzte Frage und dann gerne einfach auch nach dem Podcast auf uns zukommen, dann beantworten wir noch mehr dieses Thema, wie sollte man am besten als Unternehmen, was angegriffen worden ist, mit seinen Mietern umgehen oder wie informiert man die? Da würde ich ganz klar sagen, was ich schon am Anfang gesprochen habe, die darauf hinweisen, dass was passieren kann. Also dieses Thema aufzunehmen, hey, pass auf, es kann sein, dass E-Mails von uns kommen, die aber nicht von uns kommen. Oder dass Links kommen. Also diese Awareness nochmal zu schaffen, zu sagen, pass auf, wir kommunizieren auf den und den Wegen und wir kommunizieren nur das und das und wenn du was anderes erhältst, dann
kann es eben halt sein, dass es nicht von uns kommt. Also da eben halt wirklich die Awareness schaffen, zu sagen, okay, es kann was passieren und dass wir natürlich den Fall prüfen und uns wieder entsprechend zurückmelden, wenn wir eben halt genaueres wissen, wie mit den Daten umgegangen worden ist.
Dann die nächste Frage, ist Claude ein Problem, beziehungsweise dass es für alle einfacher macht? KI im Generellen ist ein riesengroßes Problem. Man kann es auf der einen Seite super zur Absicherung nutzen, also gerade auch beim Thema Datenverlust. Es gibt mittlerweile Tools, die wirklich alles im Unternehmen scannen können. Es ist einfach ein Agent, den man deployt und man kann sehen, der Mitarbeiter hat beispielsweise sich eine E-Mail an die Gmail-Adresse von sich privat gemailt, der hat was an die Konkurrenz weitergegeben, irgendwelche Baupläne, wie auch immer. Das können wir mittlerweile wirklich ganz genau sehen. Auf der anderen Seite machen gewisse KIs, Claude gehört sicherlich auch mit dazu, wobei da gibt es ja immer noch so ein paar Restriktionen, machen es super einfach für Leute, die eigentlich keine Ahnung davon hatten und das normalerweise auch nicht tun könnten, solche Angriffe eben auch zu fahren.
Genau. So, dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei Ihnen für den tollen Podcast. Schauen Sie, wie gesagt, gerne bei unserem Podcast vorbei, Cybersecurity Chefsache, überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Und von daher wünschen wir noch eine schöne Veranstaltung und wir hoffen, Sie haben es genossen. Und ja, schönen Tag Ihnen noch.